Ich möchte, bevor mein Freund Jochen Geiselhardt auf die Bühne kommt, möchte ich noch mal ganz kurz ihn vorstellen. Jochen Geiselhardt habe ich in einer Zeit kennengelernt, schon viele Jahre her, hat mal auf unserer Karfreitagskonferenz unserer Bewegung hat er mal gesprochen und alle waren begeistert von seinen Worten, von seinen Reden. Wir sind ins Gespräch gekommen und irgendwie, kennt ihr das, wenn du so Menschen triffst, manchmal funkt es irgendwie. Und so ging es mir persönlich, es funkte irgendwie. Und Jochen Geiselhardt ist Vorsitzender von Foursquare Deutschland, ist Präses, das ist eine Pfingstbewegung. Er ist Vizepräsident der Vereinigung Evangelischer Freikirchen und er ist der Leiter der Akademie für biblische Studien, hat einen Doktortitel. Jochen, das wollte ich jetzt so sagen. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste für mich, er ist mein Freund. Und Jochen ist so ein Mensch. Jochen guckt nicht nur auf die Karosserie, so wie sieht es von außen so schön aus, so strahlend vielleicht, so prächtig, sondern er guckt unter die Motorhaube. Stimmt noch der Ölstand, wie ist so mit dem Wasser? So ist alles okay und das schätze ich, habe ich so, Jochen kam in eine Zeit auch in unser Leben, auch bei Sarah und mir, wo es uns nicht gut ging und Jochen und seine Frau, die kamen ein paar Mal zu uns und vielleicht erinnert ihr euch, 2020 hat er gepredigt und sie haben uns gedient. Gebt mal Jochen einen kräftigen Applaus und heißt ihn herzlich willkommen.
Viel Spaß, na dann. Also ich bin selber immer so beeindruckt, wenn ich vorgestellt werde, sagt, das soll ich sein? Naja. Ja, das ist manchmal so, ne? Da tut man über all das erzählen, was man so erreicht hat, gemacht hat und deswegen habe ich euch was mitgebracht, was mir viel wichtiger ist als ein Doktortitel. Unsere Technik, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das nenne ich meine Gang, das ist meine Familie. Ratet mal, wo. Ja, finde ich auch. Wisst ihr, man kann so viel erreichen im Leben, Sachen machen, die kommen und die gehen. Aber ich entdecke in der Familie etwas von Gottes Wesen, denn er denkt in Generationen und nicht einfach nur in diesem einen Moment. Er hat einen Plan mit uns und geht weiter. Also das ist die Gang, das ist schon nicht mehr aktuell. Denn vielleicht kann man es erkennen, nee, nicht so richtig, die verstecken ihre Bäuchle. Die schöne Dame auf der linken Seite zwischen ihrem Mann und ihrem Bruder hat so ein Bäuchle, das ist jetzt nicht mehr da. Und da vorne, die Annika, hat ihr erstes Kind am 31.12. gekriegt. Das war unser Neujahrsgeschenk. Nicht schlecht, ne? Noch 2025. Ja, also, wenn man darüber nachdenkt, was erreicht man im Leben, dann muss ich unbedingt das hinzufügen. Und vielleicht habt ihr dann was Schönes gesehen. Wenn die Predigt nichts geworden ist, dann habt ihr immerhin was erlebt. Ja, stimmt. Ich bin der Vizepräses von der VEF. Man muss vielleicht hinzufügen, der Präses ist der Marc Brenner, der Präses der Gemeinde Gottes. Also mit Marc habe ich sehr viel zu tun. Und auch gemeinsam Gemeinde Gottes mit Foursquare und dem Mülheimer Verband. Wir machen so verschiedene Dinge, hacken immer mal wieder was aus, was wir zusammentun. Und das begeistert mich. Übrigens, Basistraining Gemeindeleitung, gell? Machen wir zusammen Ende Juni. Muss ich die Lokalpastoren daran erinnern, an diese Möglichkeiten. Und ich komme heute, jemand habe ich gefragt, wo kommst du denn her? Ich komme zu Fuß vom Hotel. Tatsächlich gestern bin ich angereist mit dem Zug aus Villingen, Schwenningen, tatsächlich dem württembergischen Teil, also Schwenningen. Und wir haben dort ein Treffen gehabt, Intercultural Church Planting, also Gemeindegründung, in einer Mülheimer Verbandsgemeinde. Und was mich echt begeistert hat, am Anfang kam ein Pastor und hat ein Grußwort gegeben. Und wo kam der her? Es war die Gemeinde Gottes in Schwenningen, Johann, er will Hansi genannt werden, im fortgeschrittenen Alter, dachte ich, na gut. Hansi Siegel, also ein Gemeindegottespastor. Aber was mich begeistert ist, dass diese Zusammenarbeit, dieses Miteinander, was wir da ganz oben aushecken, dass das auch vor Ort geschieht. Dass wir wo immer wir es können, Dinge zusammentun, weil ich glaube, dass wir so mehr Kraft entwickeln können, als wenn wir es versuchen, alleine zu tun. Und das ist auch, Amen, danke, jemand ist findet das gut. Ja, ihr seid ja auch Pfingstgemeinde, darf man Halleluja und Amen reinrufen und solche Dinge. Macht nur. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, eine Bibelstelle, die mich total begeistert, mit dem Titel, wie cool ist das denn? Also ganz ehrlich, ich wollte immer schon cool sein, ne? So richtig so eine coole Socke, die ganz entspannt durchs Leben gleitet und alles relaxed mitnimmt und mal schaut, wie läuft's, ne? Das Blöde ist, bin ich nicht. Es hat auch in all den Jahren nicht geklappt. Ich bin schon etwas entspannter geworden. Da hat vor allem der Umgang mit Afrikanern geholfen. Ihr Zeitverständnis ist etwas anders, wenn ich dort auf Gastreise bin und ich sage, und dann beginnt der Gottesdienst, dann sagt er, maybe 10. Das heißt, wenn um 10 Uhr mich noch nicht von zu Hause abholt, was noch 10 Minuten braucht bis zur Gemeinde, dann schlage ich nochmal ein neues Buch auf, denn er kommt und dann gucken wir mal. Das wäre in Deutschland nicht so. Passend. Wir fangen schon sehr pünktlich an, habe ich auch hier gemerkt. Ach, das muss ich übrigens sagen. Wir lassen da Sachen runterrattern und solche Dinge, ne? Dass wir ja schön pünktlich sind. Das ist halt Deutschland, das ist auch in Ordnung. Übrigens, ich möchte euch ein Kompliment aussprechen. Ja, es stimmt, ich war vor etwas über 5 Jahren da, am 1. November 2020. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Zeit erinnern könnt. Ich habe es nahezu verdrängt. Also wir haben schon sehr skurrile Sachen gemacht in der Zeit, aber ich erinnere mich, hier gewesen zu sein und ich bin einfach begeistert, mit euch heute Morgen anzubeten und euch so zu erleben und bin dankbar. Erstens, dass es euch immer noch gibt und dass ihr voller Leben steckt. Das war damals nicht ganz so stark. Aber ihr wart nicht die Einzigen, ne? Wir waren schon ganz schön gebeutelt in der Corona-Zeit. Wie macht man da Gemeinde, wie macht man Kirche? Viele haben sich auch von Kirche, von Gemeinde abgewandt, sind auch nicht wieder zurückgekehrt. Also es hat schon viel mit uns gemacht. Aber ich bin echt happy, euch in so gutem Zustand zu erleben. Und dich, Jürgen, auch. Preis dem Herrn. Also wie cool ist das denn? Also wenn ich eine coole Socke erleben möchte, dann muss ich doch schon zu Jesus gehen. Denn er ist der coolste, entspannteste, den ich überhaupt kenne. Also cool auf theologisch heißt souverän. Ich weiß nicht, ob es Lobpreislieder gibt. Jesus, du bist so cool. Aber mit souverän, da gibt es einige Lieder. Ne? Aber es ist im Prinzip genau dasselbe. Jesus, unser Gott ist souverän. Und deswegen kann auch manchmal viel entspannter sein, als wir es sind. Und wenn ich coole Stories von Jesus haben möchte, dann gehe ich eigentlich in der Regel immer ins Johannesevangelium, weil das ist voller cooler Stories. Ob Johannes 3 mit Nikodemus, der nachts kommt und er ihn fragt, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Bäm. Ne? Oder Johannes 4 mit der Frau am Brunnen. Besonders heraussticht Johannes 10, wo die Ehebrecherin geschnappt wird, ne, und zu ihm gebracht wird. Meine Frage ist da immer, wo ist der Mann? Du kannst alleine keine Ehe brechen, so viel ich weiß, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wo ist der? Den haben sie nicht mitgebracht. Denkt mal drüber nach. Ne? Also er ist da und dann sitzt Jesus da und schreibt in den Sand. Würdet ihr gerne wissen, was er geschrieben hat? Ja, ich auch. Und wisst ihr was? Wir wissen es nicht, weil er hat dann nämlich so gemacht. Er schreibt in den Sand, schaut noch nicht mal richtig auf und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wie cool ist das? Er löst diese Spannung, diese tödliche Spannung. Sie waren ja kurz davor, diese Frau zu steinigen. Was entsprechend dem Gesetz gewesen wäre. Niemand hat bestritten, dass das nicht geschehen war. Er löst es auf diese Art und Weise. So bringt Jesus Gnade in das Geschehen rein. Er lässt es aber auch nicht ganz raus, als er sich dann verabschiedet, sagt er, geh, ich verurteile dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Also er gibt dir schon noch mal ein Päckchen mit, ne? Also lass das. Sollte nicht ein zweites Mal vorkommen. Unsere Geschichte heute, ach ja, übrigens cool, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist so eine Männernummer. Wie viele Liegestützen schaffst du? Alle. Chuck Norris und Sylvester Stallone, ne? Dann sagt er noch zu ihm, ich habe gehört, du bist tot. Sagt er, ja, das habe ich auch gehört. Gemeinsam, also du, ich weiß nicht, ob du Henry kennengelernt hast, das habe ich ihm geklaut, das hängt im, oder er hat es mir geschenkt, das hing in seinem Keller im Osten und ich habe das gesehen, ich habe so ein Lachflash gekriegt, ich konnte nicht mehr, ne? Wie viele Liegestützen schaffst du alle? Schauen wir uns eine Bibelstelle an, die zeigt, wie cool Jesus sein kann, nämlich in Johannes 2, das erste Wunder. Lesen wir mal. Am dritten Tage darauf fand zu Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu nahm daran teil oder war eingeladen. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Als es nun an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, was kümmern dich meine Angelegenheiten, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und seine Mutter sagte dann zu den Aufwärtern, was er euch etwa sagt, das tut. Nun waren dort 6 steinerne Wassergefäße aufgestellt, wie es die Sitte der jüdischen Reinigung erforderten. Jedes von ihnen fasste 2 bis 3 große Eimer. Da sagte Jesus zu den Aufwärtern, füllt die Gefäße mit Wasser. Sie füllten sie darauf bis oben. Und dann sagte er zu ihnen, schöpft nun davon und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister das zu Wein gewordene Wasser gekostet hatte, ohne zu wissen, woher es gekommen war, die Aufwärter aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ließ der Speisemeister den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jedermann setzt doch seinen Gästen zuerst den guten Wein vor und wenn sie getrunken geworden sind, dann den geringeren. Das ist clever, ne? Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte dadurch seine Herrlichkeit und seine Jünger lernten an ihn glauben. Von der Herrlichkeit hatten wir es heute schon im Gottesdienst. Wir hatten ein wunderbares geistliches Wort. Wir haben davon gesungen, die Herrlichkeit Gottes, der im Neuen Testament, die Doxa, der Schein, der Glanz Gottes. Im Alten Testament verwendet man das Wort Kabod dafür, das heißt die Schwere Gottes, die Gegenwart, die Präsenz. Ist es nicht interessant, dass das erste Wunder, das Jesus tat, auf einer Hochzeit war und dass er auch noch aus Wasser Wein gemacht hat? Da kann man heftig drüber streiten, nicht wahr? Viele sagen, die Theologen finden ja auf alles eine Antwort. Und die sagen, naja, es beginnt mit einer Hochzeit und es endet mit einer Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes, wo wir alle eingeladen sind, hoffentlich. Wer nicht, meldet euch beim Pastor, dann könnt ihr die Einladungskarte dort abholen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass Jesus auch zeigen möchte, ich bin mitten im Leben bei euch, da wo Dinge für euch wichtig sind. Und es ist ja auch bis heute so, ne? Hochzeiten sind wichtige Momente. Und wenn ich dran denke, 3 unserer Kinder sind verheiratet, sie haben also die Lizenz, Kinder zu kriegen, was sie auch fleißig machen, sind insgesamt 7 jetzt. Da ist es so ein wichtiger Moment und viele von euch oder einige sind ja auch verheiratet, dieser Moment der Eheschließung, was für ein Fest, ne? Auch wenn die schon länger verheiratet sind, wissen, naja, ist ein Startpunkt. Ich habe das damals leider nicht besonders ernst genommen, meine arme Frau. Ich habe gesagt, können wir das schnell hinter uns kriegen? Ich hatte irgendwie andere Gedanken im Kopf. Und lassen wir das mal. So ist die Feier ein bisschen knapp geworden. Aber das sind Momente im Leben, die einfach etwas Besonderes bedeuten, ne? Die etwas Neues starten im Leben. Deswegen in allen Kulturen sind Hochzeiten unfassbar wichtig. Genauso wie auch Beerdigungen, die dann sozusagen auch was beenden. Diese Feiern, ich glaube, das möchte Jesus zum Ausdruck bringen, da bin ich dabei. Ich sehe euch in den Momenten eurer großen Freude. Die Mutter war eingeladen und dann wurde Jesus mit eingeladen. Das Blöde, wenn du Jesus einlädst, dann hast du immer eine Gang mit 12 Leuten noch mit, die mitkommt. Ne? In der orientalischen Hochzeit kein Problem, die haben genügend zu essen und zu trinken. Naja, aber da ist nochmal, ist das kein großes Ding. Bei einer deutschen Hochzeit, ich glaube, die größten Probleme aktuell sind A, die Gästeliste und B, die Sitzordnung. Richtig? Also wir Pastoren machen ja Ehevorbereitungen und ich sage immer, Leute, entspannt euch. Vor allem genießt den Tag, macht es nicht so stressig. Aber das ist echt schwierig. Und wenn ihr jetzt jemand einlädt, der bringt nochmal 12 mit. Schwierig, oder? Die Location ist nicht vorbereitet. In dem Fall ist das so. Jesus ist einfach da und feiert mit. Das ist das Setting. Und dann kommt Maria. Ich finde es so lustig. Hier kann man die Unterschiede in weiblicher und männlicher Kommunikation studieren. Maria sagt, der Wein ist alle. Also ein Mann wird dann antworten, aha, danke für die Information. Es war lustig, irgendwelche Auszubildenden waren da in einem Hotel gewesen und dann reden die von den vier Ohren von Schulz von Thun. Ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. Kommunikationsmodell, das Selbstoffenbarung, Beziehungsbotschaft, Appell. Das ist ein Appell. Man kann es aber auch mit dem Sachohr hören. Danke, jetzt weiß ich ja Bescheid. Meine Frau hat am Anfang unserer Ehe auch so kommuniziert, nonverbal. Da stand dann auf einmal der Bio-Eimer so mitten im Weg, wenn ich heimkam. Und ich natürlich als unerfahrener Ehemann, mach den da. Und meinte dann, sie belehren zu müssen, wenn du was von mir willst, sag mir das bitte. Das kriegen wir mittlerweile besser hin nach 37 Jahren. Kann aber immer noch vorkommen, ne? Das ist einfach eine Sachbotschaft. Aber natürlich verstehen wir alle, was sie sagen will. Und auch Jesus versteht es. Maria sagt, du musst was tun. Es ist ein Appell, den sie an Jesus richtet. Und das ist auch unser erster Punkt, glaube ich. Man kann mal die Folie weiterklicken. Ich habe euch ein schönes Bild. Und jetzt kommt Jesus und sagt, was hat das mit mir zu tun, Frau? Also man könnte auch Mutti, Mama, sowas wäre vielleicht auch angemessen, ne? Also dass er sie als heilige Maria angesprochen hat, glaube ich jetzt weniger. Aber er sagt einfach Frau. Spannend, ich habe die Predigt auch in Afrika gehalten und dann mit dem Pastor dort gesprochen. Er hat eine interessante Aussage gemacht. Er sagt, er glaubt, dass Jesus so ein bisschen harsch agiert, um sich auch frei zu machen von dem Einfluss seiner Mutter. Und dann dachte ich als Deutscher, ne, wir als Deutsche denken, wieso? Du bist doch erwachsen, du kannst doch eh machen, was du willst. Aber in orientalischen Kulturen gilt immer, was die Mutter sagt. Du tust das. Dein Wunsch ist mir Befehl sozusagen. Da auf die Idee kommen wir gar nicht. Da auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber es ist gut möglich, dass Jesus damit sagt, so, dein Einfluss auf mich endet, jetzt beginne ich meinen Dienst. Und zwar auf meine Weise. Was hat das mit mir zu tun? Was können wir aus diesem Aspekt lernen? Erstens, das richtige Timing, denn das ist das, was er sagt. Es ist noch nicht meine Zeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wie wir wissen, die Geschichte würde ewig lang gehen, wenn er jetzt noch ein paar Wochen gewartet hätte. Er tut ja was in dieser Situation. Aber dann, wenn er dazu bereit ist und nicht, wenn sie es sagt. Und lasst uns mal ehrlich sein, ist es nicht bei uns auch so, dass wir so Situationen haben, das hört dich heute raus, dass Gott zu uns anspricht mit den Umständen, in denen wir unterwegs sind, dass wir die Dinge zu Gott bringen, ne, unsere Fürbitten, ich nenne das manchmal so die Shoppinglist, die Einkaufsliste beim Herrn abgeben, könntest du bitte das tun und das tust du und hier. Das wäre ja noch okay, aber in aller Regel wollen wir dem Jesus auch noch sagen, was er tun soll, wann er es tun soll und wie er es machen soll. Wir haben auch immer Vorschläge, ne, wie der beste Weg ist. Oder? Ist es nicht so? Und dann kann es schon mal sein, dass Jesus so zu uns sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Damit sagt er nicht, ich will dir nicht helfen oder ich bin nicht an deiner Seite oder ich lasse dich fallen. Er sagt nur, ich werde es auf meine Weise tun und zu meinem Zeitpunkt. Deswegen mein nächster Punkt, Jesus handelt souverän, das ist cool. Er handelt nach seinem Willen, nach seinem Verständnis. Und ihr, die ja schon länger unterwegs seid mit dem Herrn, so wie auch ich, kann sagen, ja, der Herr macht es auf seine Weise. Manchmal bin ich sehr verwundert. Aber auf die lange Sicht merke ich, dass es immer besser war, wie er eingegriffen hat. Wie gut, dass er nicht auf mich gehört hat. Das wäre sonst lang nicht so gut geworden. Und jetzt merken wir, es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen, dass Jesus weiß, was er tut, dass er seinen Job versteht. Klingt schon fast despektierlich, ne, dass wir als Christen sowas sagen, aber ist es nicht manchmal so, dass wir meinen, Jesus, du verstehst nicht richtig, wie es mir geht und was hier los ist? Doch, er weiß es genau. Die Frage ist, können wir ihm in der Situation vertrauen, dass er richtig handelt und zur rechten Zeit? Halten wir das aus, wenn das Timing anders ist, als was wir uns wünschen? Es gibt ja diese Aussage, Gott kommt manchmal spät, aber er kommt immer rechtzeitig. Und ja, ich kann das bezeugen. Ich hätte eine Menge Beispiele zu bringen. Aber wisst ihr was? In den Momenten, wo ich wieder in so einer Spannung stehe, hilft mir das nicht viel. Denn ich muss jetzt vertrauen. Ich muss jetzt mich verlassen. Jesus, du bist recht. Deswegen, der nächste Punkt, können wir auf Gottes Moment warten? Ich möchte euch diese Frage mitgeben. Das ist nichts, was man schnell beantwortet. Ja, na klar. Ich meine, auf eine Art müssen wir sowieso warten, ne? Weil er handelt sowieso souverän. Aber können wir das? Können wir ihm erlauben, zusprechen, Herr, ich vertraue dir, wann immer du eingreifst, es wird der rechte Moment sein. Du wirst rechtzeitig kommen. Und ich preise dich dafür, wie lange es auch immer dauert, ich halte an dir fest. Das ist das Vertrauen, zu dem er uns einlädt. Maria ist schon eine erstaunliche Frau. Erst kriegt sie so eine Abfuhr. Und dann, von der Szenerie ist schon witzig. Ne? Sie redet mit Jesus, er gibt ihr eine Abfuhr so ein bisschen. Und dann dreht sie sich um zu den Dienern und sagt, nächster Punkt, tut, was er euch sagt. Oder was er euch sagt, tut. Und dann denke ich, Warum macht Maria das? Hat sie dann doch das Vertrauen, er wird handeln auf seine Art und Weise. Aber woher weiß sie, dass er das durch die Diener machen wird? Warum sagt er das zu den Dienern? Ich habe eine Menge Antworten gefunden. Auch das habe ich mit meinem afrikanischen Freund, dem Leiter aus Uganda, besprochen. Und wir haben eine Menge Ideen, aber manches bleibt auch im Dunkeln. Aber ich glaube, Maria hat dennoch hier Glaube investiert. Nun, er sagt, tut, was er euch sagt. Nächster Punkt, ich habe da gesagt Zauberformeln, es gibt keine Zauberformeln, aber es ist sozusagen die Formel, was Jüngerschaft eigentlich bedeutet. Ich weiß, Jürgen, du hast eine Menge gearbeitet am Thema, wir auch, und wir haben dicke Bücher und Anweisungen, Konzepte und dies. Aber wenn wir es runterbrennen wollen auf einen Satz, dann ist Jüngerschaft exakt das. Tut, was er euch sagt. Auf dem Englischen kann man das so schön sagen, that's quite simple, that's not easy. Das heißt, auf Deutsch ist schwieriger, es ist einfach zu verstehen, aber gar nicht so einfach umzusetzen. Tut, was er euch sagt, bedeutet erstens, er muss was sagen und zweitens, wir müssen hören, zuhören. Da hilft uns jetzt die deutsche Sprache, denn gehorchen kommt ja von hören. Also im Schwäbischen sagt man, horch jetzt endlich. Also tust du bitte schön, was ich gesagt habe. Ne? Es impliziert also den Schritt des Zuhörens, des Akzeptierens und des Umsetzens. Und hier wird es nämlich kompliziert. Und ich glaube, das ist unsere große Herausforderung, immer wieder sich zu fragen, Herr, was sprichst du gerade? Was ist jetzt der Schritt für mich? Und dann, just do it. Ich gucke gerade mal rum, gibt es irgendwelche schönen Nike-Shirts? Ihr kennt das, das ist der Claim von Nike, just do it. Ich finde, ehrlich gesagt, Nike sollte Tantiem an Maria zahlen, denn die hat es erfunden. Da steht es in der Bibel, just do it. Tut, was er euch sagt. So, also immer wenn ihr Nike seht, irgendwo werdet ihr daran erinnert. Vielleicht habt ihr auch Nike-Schuhe. Puma, Mensch Jürgen. Ab sofort für Jüngerschaftsanleiter nur Nikes, ne? Just do it. Ich bin Adidas, aber es ist die Dreieinigkeit wenigstens drauf. Gut. Trinitarische Schuhe. Just do it. Ihr Lieben, manchmal mir helfen solche Dinge, also wie nennt man es, Eselsbrücken, Dinge, die einen erinnern. Wenn ihr dann wirklich mal ein Nike-Zeichen seht, den Swoosh, erinnert euch dran, dass es darum geht. Jesus, was sagst du? Was soll ich tun? Was möchtest du, dass ich tue? Ich glaube, dass eine ganze Menge unserer Probleme und Frustrationen daher kommen, dass wir Dinge tun, die Jesus uns nie geheißen hat. Und die Dinge, die er uns gesagt hat, nicht machen. Also zumindest bei mir. Also ich habe mich schon öfters bei ihm beklagt, gesagt, Herr, siehst du das und jenes und das? Und dann sage ich, ich habe dir das nicht gesagt. Wenn du es machen willst, ich halte dich auch nicht davon ab. Aber wundere nicht, dass dein Leben so voll ist. Oder dass du gestresst bist. Ich möchte lernen, mehr zuzuhören. Zu hören, was Jesus sagt. Und das zu tun. Denn eins ist auch wahr, wir können noch so viele Positionen haben, ne, das ist eine beeindruckende Liste, habt ihr schon wieder vergessen, vergesst sie. Ich habe gestartet als Jünger Jesu in meinem Leben als Christ. Als ich mich bekehrt habe, ich muss mal gucken, wie viel Uhr es ist, als ich mich bekehrt habe, das war auf einer Freizeit, unerhört, aber ja, bei den Baptisten, und da wurde Abendmahl gereicht, ich dachte, ja, so Brot knabbern und so einen Saft trinken, das kann ich auch. Und übrigens, täuscht euch nicht, man kann ziemlich schnell lernen, wie man sich verhalten muss. Also ich habe das genau beobachtet, wenn die gebetet haben, man saß ja immer in so einem Kreis und Lobpreis war ein Wunschkonzert, singen wir 54, das mag ich so. Und dann wird gebetet, dann tut man die Hände falten und den Kopf senken. Das habe ich schnell gemerkt, also habe ich das auch gemacht. Vielleicht dachten, ich bin schon bekehrt. Pustekuchen, Jesus wusste es besser. Und dann nehmen wir also das Abendmahl und während des Abendmahls spricht Jesus mich an. Heute weiß ich das. Damals war es echt so, sagt, willst du mir folgen? Überraschung, ne? Das sagt er meistens am Anfang, willst du mir folgen? Dich gibt es wirklich? Und sagt, ja, willst du mir folgen? Sag ich, okay, dann bin ich dabei. Das war mein Bekehrungsgebet. Ich weiß, nicht so ganz korrekt, da muss man ein paar andere Sachen noch sagen. Bei mir hat es aber jetzt 40 Jahre lang gehalten. Ich bin dabei. Ich habe als Nachfolger Jesu angefangen und ich habe nie aufgehört, einer zu sein. Ich habe manchmal vergessen, dass ich einer bin. Das ist schon wahr. Ich bin jetzt Leiter. Oh, ich bin Präses. Oh, ich bin dies oder ich bin jenes. In Wahrheit sind wir alle dasselbe, nämlich Nachfolger Jesu Christi. Wir sind Jünger, Lernende. Und das ist das Schöne, wenn man im Schwäbischen predigt, dann kann man ab und zu mal schwätzen, wie der Schnabel gewachsen ist. Solange mir noch einen Schnapper macht, das muss ich überall sonst übersetzen, hier nicht. Solange man noch einen Schnapper macht, können wir noch was lernen. Hat Gott noch was vor mit uns? Ich sollte nicht so viele Witze machen, ihr müsst zuhören. Solange wir noch atmen, solange wir hier noch sind, hat Jesus noch was vor. Ja, das ist wieder Lachflash von meinem Dicke. Das kenne ich. Ganz ehrlich, also ein Gottesdienst, wo man nicht wenigstens einmal gelacht hat, ist es nicht wert, besucht zu werden. Nun, was spricht Jesus zu dir? Was ist der nächste Schritt? Ich möchte euch einen Vorschlag machen, ich habe euch eine Frage mitgegeben. Könnt ihr euch auf Gottes Timing einlassen? Möglicherweise spricht es gerade im Moment in dein Leben rein. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du auf was wartest. Kannst du das aushalten? Die zweite Frage ist, während du aushältst, was möchte Jesus jetzt von dir? Was haltet ihr von der Idee, wenn wir im Anschluss an den Gottesdienst nicht nur über das schöne Wetter reden, lohnt sich, ne? Das ist nämlich wirklich schön, sondern uns auch fragen, was hat denn Jesus so zu dir gesprochen im Moment? Was tut er gerade in deinem Leben? Würde das nicht unseren Austausch, unsere Beziehung noch viel mehr vertiefen und würde die Gemeinschaft, die wir miteinander teilen, stärker machen? Mein letzter Punkt, noch ein schönes Bild, die Krüge. Durch die Diener geschieht das Wunder. War die Maria eine Prophetin, wusste Jesus, wo die Diener verwenden? Oder hat sie schlicht und einfach gewusst, wie Jesus arbeitet? Jesus hat gar nicht so viel gemacht. Er hat seine Mutter etwas zurechtgewiesen und dann den Dienern gesagt, füllt die Krüge. Und diese Krüge für die Reinigungsritual, das konnten bis so zwischen 80 und 120 Liter sein. Das waren also richtige Oschis. Ordentliche Menge Wein, ne? Da wird es nochmal richtig fröhlich auf der Party. Und er sagt zu ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Und das ist etwas, was für sie überhaupt nicht schwer war. Das ist etwas, was ihr Alltagsgeschäft war. Dort geschieht das Wunder, im Alltag von Menschen, deren Namen wir noch nicht mal kennen. Ist euch das aufgefallen? Die Diener werden nur als die Diener bezeichnet. Und ja, wahrscheinlich hat die auf dem Fest auch niemand richtig wahrgenommen. Geht uns ja manchmal auch so, ne? Wenn dann so der Ketterer kommt und so seine Bedienungen hat. Manchmal versuche ich zu sagen, auch zu denen darf man freundlich sein und mal ein nettes Wort sagen, sich bedanken, auch wenn sie Geld dafür kriegen. Na, wir Schwaben sind ja da so. Und es waren die Diener, die sowieso da waren, die nicht mal beobachtet wurden, aber Jesus hat sie gesehen. Und Jesus sagt zu ihnen, füllt diese Krüge mit Wasser. Und die sagen, ja, okay, kein Problem. Machen wir ja dauernd, ist nicht schwierig. Und wisst ihr, ich glaube, dass Jesus genau so Wunder auch in unserem Leben tut. Er tut sie manchmal auch hier in der Gemeinde. Aber das ist nicht der Ort für die Wunder Jesu, sondern in unserem Alltag. Und er gebraucht manchmal sogar den Pastor, den noch besonders mehr wie mich, aber auch nur manchmal. Er gebraucht euch. Ihr sagt, ich bin jedermann. Ihr habt recht. Keiner kennt euren Namen. Mag sein. Dann seid ihr wie diese Diener. Ihr seid die idealen Miracle Performer. Die idealen Menschen, die Jesus gebrauchen kann, um sein Werk zu tun. Niemand anderes. Und ich stelle mir das auch immer so vor, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, uns gegenseitig ermutigen, miteinander anbeten, füreinander beten. Dann stelle ich mir vor, dass wir etwas mitnehmen und dann hier rausgehen und sagen, das will ich doch mal sehen. Ich will doch mal sehen, was passiert, wenn ich mit dem Jesus unterwegs bin. Aber denkt dran, er wird nichts von uns fordern, was wir nicht tun können. Ja? Also Wasser schöpfen sozusagen. Auch wir werden nur aufgefordert, Dinge zu tun, die wir können, die nicht schwierig sind. Aber es wird auch immer ein Schritt des Glaubens mit verbunden sein. Für die Diener war das Wasserschöpfen einfach. Schwer war es, ich weiß nicht, haben sie eine Kelle genommen oder eine Schüssel oder eine Tasse. Aber mit dem mussten sie jetzt zu dem Speisemeister gehen. Sie wussten ja, was sie da drin hatten, ne? Also, was ist mit euch los? Ihr bringt mir Wasser. Also, wann genau das Wasser zu Wein wurde, wissen wir nicht. Scheint noch nicht mal ein Gebet gesprochen worden zu sein. Offensichtlich waren die Diener auch, haben auch nicht groß drüber geredet. Aber der Punkt ist, auf dem Weg, den Jesus ihnen gesagt hat, geschieht das Wunder. Manchmal wissen wir gar nicht wie. Und ich glaube auch deswegen steht das nicht drin, sonst würden wir alle nämlich dauernd so beten oder das machen, weil wir auch gerne Wasser zu Wein verwandeln wollen. Aber ganz ehrlich, ihr könnt auch in Lidl gehen und euch einen kaufen. Soll dort auch guten geben. Auf dem Weg geschieht das Wunder. Dann in dem Moment, als sie im Glauben gehen, wenn Jesus das sagt, dann wird es klappen. Vor ein paar Wochen hat meine Frau einen Impuls bekommen, zu unserer Nachbarin zu gehen und sie zum Alpha-Kurs einzuladen. Das kennt ihr, macht ihr auch vielleicht, zum Alpha-Kurs einzuladen. Und sie hat rumgedruckst, das ist nicht schwierig, ne? Hingehen, klingeln, hallo, ich bin's, ich habe hier eine Einladung. So, ne? Nicht sonderlich schwierig. Aber es war so peinlich, wir wohnen da schon 10 Jahre und sie hat sie noch nie zu irgendwas eingeladen. Sie sagt, das ging nicht. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Das ist unfassbar. Sie hat einen Brief geschrieben, wie peinlich ihr das ist. Und wisst ihr was? Ich sage, oh, sie ist sehr interessiert, sie kommt. Manchmal macht man es kompliziert, aber am Ende hat sie getan, was Jesus gesagt hat. Es fordert immer Glauben von uns. Das Beste kommt zum Schluss. Und das ist der Punkt. Jesus macht nicht einfach nur Wein, damit die Party weitergehen kann. Er sichert auch dieses Fest, weil was Maria sich wirklich Sorgen gemacht hat, war, dass diese Party schief geht. Und das wäre ein Makel für den Rest des Lebens gewesen. Das wäre das Geschwätz im Dorf gewesen, der Rest von ihrem Leben. Wisst ihr noch damals die Hochzeit? Ja, jetzt sind sie 80. Und Das wollte Jesus nicht tun. Aber wenn er was macht, dann macht er es richtig gut. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wir haben schon einiges mit Jesus erlebt, aber das Beste, das kommt noch. Das Beste kommt noch. Und wir werden noch weit mehr sehen, was Jesus in unserem Leben tun kann. Lasst mich einfach für euch beten und einfach meine Dankbarkeit, dass es euch gut geht, ausdrücken, dem Herrn gegenüber, aber auch meine Zuversicht, dass ihr das nehmt und sagt, Herr, was immer du willst, ich bin bereit, sprich und ich will horchen. Herr Jesus, hab Dank, dass du in unserer Mitte bist und dass alles, was du sagst, eigentlich nicht kompliziert ist, aber wir machen es gern kompliziert. Und Herr, ich bete darum, dass wir wieder neu uns aufmachen und sagen, Herr, was immer du sagst, wir wollen es tun. Herr, sende uns in diese Region zu den Menschen, denen wir begegnen. Lass uns frohe Boten sein, lass uns dieses Salz und Licht sein, wo immer wir hinkommen. Danke, dass du uns gebrauchst. Danke, dass wir deine Diener sein dürfen und du mit uns gehst, wo immer wir hier hingehen. Amen.